Die Drese. Der Podcast der Ministerin.
Und da sind wir wieder. Zurück aus der Sommerpause. Es gab eine kleine Sommerpause. Die Drese, der Podcast aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport. Folge 28, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heute zum Thema Gaming, Videospiele, Spielsucht, Lootboxen. Das ist der Bereich, über den wir sprechen und was das mit Jugendschutz zu tun hat. Wir, das sind wie immer die Ministerin Stefanie Drese.
Und auch wie immer Jan Farklas.
Richtig, wir sind zum Glück wieder mal nicht allein. Wir haben einen Experten dabei. Wir haben Christian Krieg hier. Er ist ja Experte in doppelter Hinsicht, wenn man so will. Einmal arbeitest du, wir duzen uns, weil wir in der GEMA-Runde sind.
Oh, so. Ich war noch nie in der GEMA-Runde, ist das cool.
Ja, ja.
Sehr gerne. Ja.
Du bist von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen in MV, kurz LACOST, und aber auch zugleich jemand, der viel gespielt hat, auch gerne viel spielt, sich auskennt mit dem Thema zum Glück, deshalb bist du doppelt wertvoll und außerdem in Elternzeit, das darf man auch nicht unterschlagen, das macht es umso schöner und umso wichtiger und muss man auch mal anerkennen, dass du hier jetzt extra hergekommen bist, oder?
Ja, vielen Dank dafür.
Deshalb bekommst du zur Belohnung auch eine Erkennungsmelodie und die kommt jetzt. Ja, das war nicht schwer, oder?
Es war tatsächlich überhaupt nicht schwer. Man könnte sagen, ich habe so ein Präsenz-Let's Play gemacht. Also mein Vater hat tatsächlich eine Nintendo von meinem Onkel besorgt. Dann wurde Super Mario reingeschmissen und dann haben wir gezockt. Also beziehungsweise mein Vater hat gezockt und wir haben zugeguckt. Also das, was heute gang und gäbe ist, haben wir damals schon gemacht.
Ach, so schön. Die Melodie hat sich einfach aufgedrängt.
Ne? Auf jeden Fall.
Das die habe sogar ich erkannt. Na, und das soll schon was heißen.
Ja.
Ne?
Sehr gut. Das ist doch schön. Hat man in Elternzeit mehr Zeit zum Zocken?
Also meine Frau hört ja vielleicht zu, deswegen sage ich mal nein. Nein, natürlich nicht. Man hat viel zu tun mit dem Haushalt und mit den Kindern und so. Nein, also es bleibt immer ein bisschen Zeit tatsächlich übrig, um auch mal an den Rechner zu gehen. Aber der ganz normale Familienalltag mit zwei Kindern irgendwie, der drängt sich dann doch auf und dann bleibt dann doch nicht mehr so viel von so einem Tag übrig.
Normalerweise bist du also bei der LACOST. Erzähl mal ganz kurz, was ist da deine Aufgabe?
Ich bin bei der LACOST der Referent für Glücksspiel- und Mediensuchtprävention und bin ganz viel in unserem schönen Bundesland unterwegs, an Schulen, an Kitas. Wir machen Veranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher und auch alle anderen möglichen Fachkräfte und auch tatsächlich für Eltern. Und das kann ich, glaube ich, so sagen, ich habe so ein Herzensprojekt bei uns, das ist das Projekt Medienstarter, wo wir wirklich Kita-Erzieherinnen und Erzieher fit machen, damit sie selber aktiv zum Thema Medienpädagogik arbeiten können. Da haben wir ganz tolles Material entwickelt mit einer kleinen Biene, mit einem Buch, was wir haben und ganz, ganz viel haptischem Material, wo dann die Kolleginnen und in der Praxis sagen, oh ja, das würde ich gerne wirklich mal ausprobieren, ne? Weil es nicht irgendwie ist, ich muss so ein großes Technikwissen haben, sondern ich habe da wirklich etwas, was ich aus meinem pädagogischen Alltag kenne und kann das dann für mich benutzen. Mhm. Genau, und daneben bin ich auch noch sozusagen über das Bundesland hinaus in anderen Gremien aktiv, vernetze mich mit den Akteuren in der Prävention. Genau, das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst.
Okay, wir können das gerne vertiefen nachher. Aber jetzt erstmal die Frage, Steffi, deine Erfahrung mit Videospielen oder mit so Games, was hast du da vorzuweisen?
Naja, nicht besonders viel. Also das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich kann mich ganz am Anfang so an Pac-Man und sowas erinnern. Das habe ich mir mal angeguckt, ja, wenn die anderen das gespielt haben und dachte, oh, ist ja beeindruckend, aber irgendwie so richtig rangekommen bin ich nicht. Ein Tamagotchi hatte ich, das fand ich schon sehr hip. Und irgendwann, als meine Kinder größer waren, da hatten sie so ein, wie hieß denn das, Nintendo?
Ja.
Dings. Und da war ich nach einem Spiel, war ich tatsächlich ein bisschen hinterher. Ach, wartet, ich komme drauf. Tamagotchi Live hieß das. Da musste man sich um irgendwelche kleinen Figuren kümmern, die anziehen, sie füttern und so weiter. Also dieses, nee, Tomodachi Live, so hieß das. Also Tamagotchi und Tomodachi, das scheint irgendwie so mein Ding zu sein. Ansonsten muss ich zugeben, bin ich da mit der ganzen Gaming-Szene nur als Elternteil in Berührung gekommen. Zugegebenermaßen auch mit vielen Ängsten, vielen Vorurteilen, vielen Fragen. Und habe mich dann erst da so ein bisschen reinbegeben. Mein Sohn spielt eine ganze Menge Spiele und ganz zum Anfang war mir das alles ein Dorn im Auge. Und bis wir so zu Regeln zu Hause gekommen sind, mitten in der Pubertät, gab es wahnsinnig viele Reibungspunkte. Und mittlerweile muss ich aber sagen, also wenn ich mir dann mal angucke, wenn er so ein Spiel spielt, also diese Auge-Hand-Koordination ist bei mir leider etwas verkümmert, was also dazu führt, dass ich selbst, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mal mitspielen, ich kann es einfach nicht mehr, ich bin zu langsam.
Ja, und du?
Tatsächlich würde ich sagen, dass ich auch zu langsam bin, zumindest für die Spiele heute. Wenn ich jetzt so an, was ich, Fortnite und so weiter und so fort denke, ich spiele das dann auch manchmal in meinen Fortbildungen, die ich anbiete, und muss dann immer feststellen, dass es dann Kolleginnen und Kollegen gibt, die dann deutlich besser sind. Und wenn ich dann Jugendlichen zuschaue bei Projekten, die wir machen, das ist nochmal eine ganz andere Liga sozusagen. Aber ja, natürlich habe ich eine Menge Erfahrung im Gaming-Bereich gesammelt.
Wo fing das an, wenn ich fragen darf? Was war dein erstes?
Ja, das würde ich fast sagen. Also war wirklich diese erste Berührung mit meinem Vater sozusagen, ja. Dieses Spielerlebnis. Und dann irgendwann gab es eine PlayStation für uns. Ne? Da hatten wir die Eltern sozusagen so lange bequatscht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt kaufen wir den Kindern das. So Jump-and-Run-Spiele, Super Mario-Sachen. Und irgendwann kamen dann tatsächlich diese ganz klassischen japanischen Rollenspiele, Final Fantasy mit dazu.
Zelda.
So. Zelda auf jeden Fall auch, ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich habe auch sehr viel Lebenszeit in World of Warcraft gesteckt. Also diese MMORPGs sozusagen, die ja dann, ich glaube, Anfang der 2000er rausgekommen sind. Also das war der Grund, warum meine Eltern sich einen DSL-Anschluss damals besorgt haben. Das war eine wilde Zeit und ich glaube, so ein bisschen Foreshadowing für nachher, ich glaube, meine Mutter war auch an der einen oder anderen Stelle besorgt, ob ihr Sohn nicht vielleicht in der Abhängigkeit abrutschte an der Stelle.
Ja.
Eine Abhängigkeit und dann dieses im Zimmer alleine sitzen und isoliert sein, also zu verstehen, dass das eben auch was Soziales ist, weil man ja mit anderen in Kontakt tritt. Da fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft dazu und da muss man schon viel Aufklärung betreiben, um da auch ein gewisses Vertrauen mit zu erreichen. Mittlerweile hat mein Sohn feste Freunde, die sehen sich auch mal so, ja, also die treffen sich nicht nur beim Spielen. Aber das ist schon so, dass das hauptsächlich mit vielen Ängsten bei mir verbunden war. Und erst nach einer gewissen Aufklärung und danach, dass man sieht, okay, es wird aus ihm doch noch was, kommt dann dieses Vertrauen dazu. Also ich glaube, Eltern da aufzuklären, das ist auch eine große Aufgabe, die Lakos da vor sich hat.
Ja, und das ist total nötig. Also ich habe es jetzt so ein bisschen aus familiären Gründen abgegeben. Das heißt, macht jetzt mein lieber Kollege Hemmeslin, die Elternabende zu übernehmen. Und ich habe es 3-4 Jahre gemacht und man merkt doch schon, okay, da ist eine Menge Fragezeichen bei den Eltern einfach. Ob das nur ganz spezielle Themen sind, wo es dann um ein ganz konkretes Spiel oder ein Phänomen geht oder so allgemeine Sachen. Mhm. Und da hilft es total, zum einen Aufklärung zu bekommen, sei es jetzt zum Beispiel durch uns oder durch andere Akteure, und dann auch ganz, ganz wichtig, das Gespräch der Eltern untereinander. Mhm. Also, dass die sich selber nochmal vernetzen. Ja, wie macht ihr denn das? Wie viel Medienzeit räumt ihr eurem Kind ein? Was lasst ihr das für ein Spiel? Macht ihr das gemeinsam? Solche Sachen sind total wichtig.
Mein Sohn ist 9 und spielt Minecraft, darf aber nur am Wochenende. Mhm. Ist das okay? Oder zu viel oder zu wenig? Vergleich. Was ist deine Empfehlung so?
Wie lange spielt ihr denn am Wochenende?
Maximal 2 Stunden.
Ja, das ist ja alles im Rahmen. Also da habe ich schon ganz andere Zahlen gehört. Aber ich bin tatsächlich gar nicht so ein Riesenfreund von jetzt so konkreten Zeiten festlegen. Mhm. Mir wäre es wichtiger, dass du jetzt in dem Fall schaust, okay, mein Sohn zockt jetzt hier, von mir aus 2 Stunden oder von mir aus auch 3 oder 4. Aber was machen wir darüber hinaus noch als Familie?
Als Ausgleich.
Also, ja, genau. Also was passiert darüber hinaus noch? Ne? Es kann ja etwas sehr Bereicherndes und etwas sehr Unterhaltsames sein. Aber es braucht halt immer diese verschiedenen Pole sozusagen. Es braucht ein Gleichgewicht einfach. Und wenn ihr das erreicht sozusagen, dass ihr sagt, okay, hier wird gezockt, aber dann ist auch noch, keine Ahnung, Fußball oder Basketball oder was auch immer.
Ja, das ist zum Glück alles noch da. Also Bewegung ist da, aber er beschwert sich, dass er in der Woche nicht spielen darf. Seine Mitschüler dürfen das, aber wir sagen nein. Aber wenn er fragt, warum eigentlich nicht, dann wird es schon eng. Also dann weiß ich nicht, fehlen mir ein bisschen die Argumente. Dann geht halt die Tür zu, ohne Antwort.
Ja, natürlich ist es immer gut, im Gespräch zu bleiben. Das ist definitiv hilfreich, aber wir als Eltern, sage ich jetzt mal, haben natürlich auch die Aufgabe, manchmal auch die Person zu sein, die auch mal Nein sagt, wenn es vielleicht notwendig ist. Mhm. Und dabei sind so Leitplanken, sage ich immer, ganz, ganz hilfreich zu sagen, okay, in diesem Rahmen kannst du dich frei entfalten. Aber wenn du jetzt an diese Ränder gerätst, auf der einen wieder auf der anderen Seite, dann muss ich vielleicht mal intervenieren und gucken, irgendwie, wie kriegen wir das wieder in gutes Fahrwasser. Und diese Grenzen sozusagen, die werden immer größer werden. Ne? Mhm. Umso älter meine Kinder und auch dein Sohn sozusagen wird, umso mehr Freiheiten wirst du ihm zugestehen müssen. Und vielleicht geht es jetzt noch nicht, aber in 2-3 Jahren mag das Thema schon anders aussehen und dann fordert er sich das ganz bewusst ein.
Du hast auch so erlebt?
Genau so. Also immer so ein Stückchenweise wieder neu aushandeln, wie weit kann man gehen. Letztlich ist es ein Hobby. Ja, und natürlich, wenn wir uns selber fragen, wie oft wollen wir unserem Hobby nachgehen oder haben das in der Jugend gemacht, da muss schon auch klar sein, dass man dafür Zeit einräumen muss. Auf dieses Ausgleich und sich dann doch noch unterhalten, ne, am Armbrutstisch sitzen und erzählen, wie der Tag abgelaufen ist. Das finde ich dann wichtig, jetzt egal, was man macht. Ja, also das würde ich auch wichtig finden, wenn er den ganzen Tag auf dem Fußballplatz stehen würde, dass man irgendwann nochmal so diese Familienzeit hat.
Jetzt kommen kurz mal Zahlen mit reingeflogen. Es gibt diese Studie, rund 73% der 12- bis 19-Jährigen spielen täglich oder mehrmals pro Woche digitale Spiele und im Durchschnitt werktags 91 Minuten pro Tag Gaming. Mhm. Also das, wahrscheinlich ist es in allen Altersgruppen verschieden, aber sind das Zahlen, die für dich beunruhigend klingen oder eher im Rahmen?
Klingt für mich jetzt erstmal wie das normale Nutzungsverhalten, was ich bei Jugendlichen, bei Kindern erlebe sozusagen. Und wie ich ja schon so ein bisschen habe anklingen lassen, es ist nicht die Nutzungsdauer alleine. Die kann uns einen Hinweis geben, ob wir tatsächlich ein Gefährdungspotenzial besteht. Aber wenn ich jetzt wirklich aus der Perspektive der Suchtprävention schaue, dann muss ich sagen, okay, da müssten noch andere Faktoren erfüllt sein. So. Ja. Deswegen reicht es mir jetzt nicht zu sagen, okay, 91 Minuten ist okay und 95 Minuten ist jetzt Suchtgefahr. Ja. Also da macht man sich dann auch ein bisschen zu leicht. So, da müsste man immer auf das Gesamtgefüge achten. Es ist so ein typisch pädagogischer Spruch, was soll ich sagen? Ich bin nur mal Pädagoge. Ja.
Alles klar. Also es gehört zur Lebensrealität dazu, das ist kein Nerd-Thema mehr. Alle machen das irgendwie, die einen mehr, die anderen weniger. Ja. Ist ein Hobby und auch ein gutes, glaube ich, wenn man es nicht übertreibt. Und das war bestimmt gut zu sehen.
Das Abschalten und dieses Entspannen, das spielt dabei schon eine Rolle. Ja, also von daher glaube ich, das wird auch nicht so schnell verschwinden aus der ganzen Bandbreite. Wobei, du hast jetzt die Zahlen für die 12- bis 19-Jährigen. Ja. Irgendwo habe ich vor kurzem bundesweite Zahlen gelesen. Also der Durchschnittsgamer ist irgendwie 45 Jahre alt, weiblich und spielt, weiß ich nicht, 90 Minuten. Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn das nur ein Hobby der Jugend ist, sondern das geht wirklich durch alle Altersklassen durch. Ja. Die Frage eben ist, ab wann muss man für sich selber auch erkennen, ist das jetzt noch gesund, was ich hier mache? Oder also ich habe so aus Elternsicht immer, wenn man über Regeln dann sich unterhält und wenn da so eine Aggression dazu kommt, also wenn ich jetzt nicht 2 Stunden spielen kann, dann finde ich, ist sowas ein Alarmzeichen.
Absolut.
Haben wir zum Glück nie gehabt. Wir haben das immer vernünftig ausgehandelt bekommen und wenn dann ausgemacht wurde, wurde auch ausgemacht. Aber ich glaube, man muss einfach sich selbst auch eingestehen, welches Vorbild bin ich, wie oft begebe ich mich dann in mein Hobby, wie oft treffe ich mich mit jemandem, bin für die Familie nicht da, da muss es irgendwie einen Ausgleich immer geben.
Ja, du warst bei der Gamescom.
Ja.
Da sieht man ja mal, wie groß das Thema eigentlich ist. Die ist ja die weltweit größte. Messe für Videospiele und E-Sports, das Ganze in Köln. Wir beide sind neidisch, dass wir auf nicht dabei waren. Aber du kannst jetzt mal erzählen, was wir verpasst haben.
Ja, also ich habe mir das deswegen angeguckt, weil wir natürlich beim Thema Jugendschutz, gerade bei der Gamescom, einmal ein gutes Beispiel dafür haben. Das ist deswegen die weltweit größte Ausstellung, weil die eben von Anfang an Familien auf ihrem Gelände zulassen. Was also klar ist, wenn ich da mit 5- oder 6-Jährigen unterwegs bin, aber auch ein Aussteller da ist, der nur Spiele frei ab 18 hat, dann hat mich sehr interessiert, wie wird denn da der Jugendschutz gewahrt. Und ich kann nur sagen, also in der Hinsicht bin ich da wirklich beeindruckt gewesen, was da baulich alles gemacht wird, was die Aufklärung angeht. Man bekommt ein Zugangsbändchen nach Alter strukturiert. Also das ist wirklich so, dass ich denke, Mensch, also da sind wir eine Vorzeigeausstellung, was so andere Länder angeht, die dann erst ab 18 solche Spiele, Branchen sich vorstellen lassen. Da haben wir wirklich was vorzuzeigen. Dann gibt es da ja auch nochmal die USK, die da diese Einschätzung macht. Das habe ich mir genau erklären lassen. Wie kommen die eigentlich dazu, dass sie ein Spiel frei ab 6, frei ab 12, frei ab 16, 18 geben? Wonach wird da entschieden? Und das fand ich übrigens sehr beeindruckend. Die müssen 2 Millionen Apps, Spiele, Anwendungen sich im Jahr angucken. Das ist ein unabhängiges Gremium und müssen einschätzen, in welche Altersgruppe geben wir das jetzt. Also ich finde, da sind wir wirklich, was das Thema Jugendschutz angeht, da ganz gut aufgestellt bei der Gamescom. Ich habe jetzt kein Spiel irgendwie ausprobiert, weil, wie gesagt, ich da viel zu langsam für gewesen wäre und ich war beeindruckt an dem Tag, als ich da war, waren 70.000 Leute da in der Kölnmesse, die angestanden haben, um dann irgendwo mal 10 Minuten was von den neuesten Spielen da ausprobieren zu können. Diese ganze Community, die sich verkleiden, also die Cosplayer, das war hochprofessionell. Da gab es eine extra Werkstatt, was sie dann für Kostüme da anfertigen und sich gegenseitig beim Schminken und beim Nähen und so noch geholfen haben. Also man denkt wirklich, man ist in einer ganz anderen Welt, in dieser die Spielewelt da eingetaucht. Das ist schon beeindruckend. Ich habe es jetzt eher so aus der Jugendminister-Sicht gesehen, was bedeutet das für den Jugendschutz, und habe natürlich unser Thema Lootboxen da auch mit dem einen oder anderen Anbieter da angesprochen und diskutiert.
Genau, Lootboxen, das sind diese virtuellen Überraschungspakete. Man kennt das aus Spielen wie FIFA oder wo ist es noch?
Es gab es bei ganz vielen kleinen Apps haben wir das Ganze sehr breit vertreten, aber auch bei Fortnite gab es das früher und bei anderen großen Anbietern tatsächlich.
Ja, aber vielleicht müssen wir es doch noch mal ein bisschen erklären. Ja, genau, also Definition. Ich habe es gut verstanden, indem man sagt, das ist eine Schatztruhe. In dieser Schatztruhe kann, um in dem Spiel weiterzugeben, der tolle Spieler sein, auf den ich warte, oder der tolle Gegenstand, der mich in das nächste Level bringt. Es können aber auch Nieten drin sein, so wie bei der Losbude. Und in dem Bereich sehe ich tatsächlich noch Aufklärungsbedarf. Also in vielen Bereichen wird den Eltern viel an die Hand gegeben, was Voreinstellung von Geräten angeht, was die Hinweise angeht, für welches Alter das überhaupt empfohlen ist. Bei den Lootboxen fehlt mir so ein bisschen so wie an der Losbude. Also ob ich jetzt Lotto spiele, da sehe ich, die Chance ist 1 zu Millionen, da tatsächlich einen Sechser im Lotto zu haben. Und so eine Transparenz, so eine Offenlegung würde ich mir eben auch bei solchen Glücksspielelementen in den Spielen wünschen. Ganz davon abgesehen, dass man bei den Lootboxen auch nochmal genau gucken muss. Man setzt richtiges Geld ein. Manchmal kauft man damit dann irgendwelche Währung im Spiel, irgendwelche Diamanten oder was auch immer. Das hat natürlich auch das Potenzial, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass sie auch sich finanziell da in eine schwierige Spirale begeben. Also auch diese Aufklärung zu sagen, wenn du da jetzt 50 von diesen Schatztruhen kaufst, ist trotzdem immer noch nicht Messi dabei. Also das gehört irgendwie zur Aufklärung dazu.
Ja, das ist ja auch sehr einfach. Du brauchst doch eigentlich nur in der Drogerie diese PlayStation Store Gutscheinkarten kaufen und dann kann man doch eigentlich schon damit dann da austoben, oder?
Ja, also mittlerweile haben die großen Anbieter tatsächlich auch eigene Guthabenkarten. Also ich kann auch wirklich hingehen und dann für das Spiel, was mich interessiert, ob es nur League of Legends, Fortnite oder was auch immer ist, dann wirklich auch meine spezielle Guthabenkarte besorgen und habe dann das natürlich nur für mein Spiel, also für dieses eine. Ich kann das jetzt nicht für andere Spiele dann ausgeben. Das heißt, die versuchen uns natürlich dann auch in ihren eigenen Kosmos reinzubringen. Und dass diese spielimmanente Währung, die hat natürlich auch eine Funktion. Die hat zum einen diese Bindungsfunktion, ich bleibe jetzt also weiterhin dabei, weil ich habe jetzt einmal Geld reingegeben und ich bin natürlich jetzt auch dann versucht sozusagen, dieses Geld in irgendeiner Form auszugeben. Deswegen, wenn man mal drauf achtet bei diesen Spielen, wir sehen häufig so ganz krumme Beträge irgendwie, also was ich, 1350 Robux kostet das Ganze jetzt hier. Warum denn eigentlich? Warum kosten das nicht die 1200 oder 1500 oder was auch immer? Ja. Weil es immer so ein kleiner Rest übrig bleibt. Und was macht unser Kopf? Der sieht diesen Rest und denkt sich, ja, was Neues kann ich dafür nicht kaufen. Aber das verfallen zu lassen wäre ja auch doof, ne? Da habe ich ja bares Geld rausgeschmissen. Also was mache ich? Ich finanziere nochmal nach sozusagen, ich hole mir nochmal ein bisschen was, habe dann wieder was zum Kaufen und bin weiter investiert. Und ab einer gewissen Schwelle ist es dann so, dass die Leute sagen, naja, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr aufhören zu spielen, weil was habe ich da schon an Zeit und Geld reingesteckt? Ja. Oh, meine Güte.
Ich kenne das von Ultimate Team bei FIFA. Das ist ganz abartig.
Ja, aber nun sind wir erwachsen und können über solche Sachen wie Frust und überlegen, Mensch, diesen Monat muss auch noch Miete gezahlt werden, jetzt muss ich mal langsam aufhören.
Richtig.
Also über solche Mechanismen verfügen wir. Aber das können wir nicht bei Kindern und Jugendlichen voraussetzen. Und deswegen müssen wir da eben, was das Thema Jugendschutz angeht, nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauf werfen. Das hat also das Zeug, Glücksspiel ähnlich, einen auch in eine Abhängigkeit, in eine Sucht zu ziehen. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch eine Aufklärung darüber, welche Gefahren dahinter stecken. Das ist ganz notwendig, denn die Branche selbst wird auf diese Erlöse ja nicht mehr verzichten. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sich irgendwo eine Plastikbox gekauft hat, da war das Spiel drin, das wurde durchgespielt und dann haben die damit ihre Erlöse gemacht, sondern jetzt lädst du es dir irgendwo als App frei runter und spielst es und irgendwie müssen die hohen Kosten wieder reinkommen. Aber dazu brauchen wir Jugendschutz und faire Regeln, damit wir auf der anderen Seite dann eben auch gewährleisten können, dass die Kinder vor solchen sich entwickelnden Süchten geschützt sind. Denn wenn ich von Anfang an daran gewöhnt bin, ich muss da Geld für einsetzen, ich komme nur weiter, wenn ich eine Lootbox habe oder wie auch immer, dann gehört das nachher schon zur Selbstverständlichkeit dazu und es wird immer schwieriger zu erkennen, bin ich jetzt hier in einem potenziell suchtgefährdenden Verhalten schon drin.
Wahrscheinlich gibt es gewisse Firmen, die mehr Umsatz machen mit Lootboxen als mit dem eigentlichen Spiel.
Also das können wir definitiv sagen. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Zahl, die ich mir rausgegriffen habe oder so, sondern das sagt sogar der Branchenverband der Gameswirtschaft in Deutschland, dass tatsächlich mehr Geld mittlerweile mit diesen Ingame-Käufen erzielt wird als mit dem ganz klassischen Verkauf von Spielen. Das ist immer noch ein sehr guter Markt, aber das andere bringt viel, viel mehr. Und noch dazu müssen wir uns vor Augen halten, dass ja es etliche Spiele gibt, die darauf basieren sozusagen, dass ich als Konsument gleichzeitig auch Produzent von Inhalten bin. Also ich mache das Beispiel Roblox, weil es das bekannteste ist für viele Eltern auch. Dort gibt es quasi über 6 Millionen Spiele und die meisten davon sind von den Spielern designt. Das heißt, das Unternehmen sozusagen gibt eine Plattform und sagt, entwickelt mal Spiele und das kann dann von bis sein. Da müssten wir auch wieder über das Thema Jugendschutz reden. Was spielt mein Kind denn da eigentlich? Deswegen ist die Alterseinstufung ja auch auf 16 hochgegangen, weil das kann natürlich ein niedliches Rennspiel sein, kann aber tatsächlich auch, was weiß ich, irgendwie der Shooter sein, wo ich in den Schützengraben sozusagen rumlaufe. Da wird es dann sehr, sehr schwierig schnell sozusagen, weil ich als Firma natürlich ein großes Interesse habe, dass die Leute zum einen weiter für mich Spiele entwickeln und dann auch im besten Fall noch vermarkten. Und die geben auch Hinweise, und das ist auch nicht von mir überlegt sozusagen, wie können jetzt die Nutzerinnen und Nutzer ihre Spiele, die sie designt haben, bestmöglich monetär vermarkten.
Steffi, du hast das Thema Lootboxen in den Bundesrat, oder es hat es auf die Agenda des Bundesrats geschafft.
Ja, am letzten Freitag, ja.
Du warst dort auch in Berlin und hast dort gesprochen. Wie geht es da jetzt auf Bundesebene weiter? Wäre jetzt der nächste Schritt?
Na, wir haben mit unserer Bundesratsinitiative angeregt, dass wenn das Jugendschutzgesetz angepasst und überarbeitet wird, man diesen Bereich da gleich mit in den Blick nimmt. Wie gesagt, ich finde die Einteilung, welches Spiel für welche Altersgruppe vorgeschlagen wird, sehr professionell. Ich habe aber das Gefühl, dass wir bei diesen Suchtgefahren und Glücksspielähnlichen Elementen noch strenger werden müssen. Deswegen haben wir formuliert, dass wir erwarten, dass die Jugendschutzbehörden sich dazu einmal verständigen. Heißt es, wenn solche Lootboxen drin sind, dass man das Alter automatisch auf 18 hochsetzen muss. Gut vergleichen kann man das. Also wenn ich in eine Spielhalle gehen will in der Stadt, dann darf ich da mein minderjähriges Kind nicht mit reinnehmen, aus Jugendschutzgründen. Und genauso müssen wir eben auch für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im digitalen Spielbereich sorgen. Da schieben wir jetzt an, dass bei der Überarbeitung des Jugendschutzgesetzes sich mit dieser Thematik dann auch auseinandergesetzt werden muss. Es gibt Länder um uns herum. Belgien hat beispielsweise Lootboxen komplett verboten. Die Spanier prüfen gerade, ob man eine Aufklärung darüber betreibt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass beim Thema Medienbildung es auch dazu gehört, aufzuklären, welche Algorithmen liegen dahinter. Je mehr man Transparenz da reinbringt und je mehr man über die Gefahren weiß, umso besser kann man sich als erwachsener Mensch nachher auch entscheiden, will ich das tatsächlich oder will ich das nicht? Aber der Jugendschutz steht natürlich über allem. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Jugendminister der Bundesländer bei dem Thema sehr offen waren und unser Antrag hat dann eben auch eine breite Mehrheit im Bundesrat am Freitag bekommen.
Okay, Wir springen zum nächsten Themenbereich. Fragen aus gesundheitlicher Perspektive, einmal kurz. Wir haben es vorhin schon angesprochen, wie viel Zocken ist gesund, Altersempfehlung, das war schon so ein bisschen Thema. Aber woran erkenne ich die Spielsucht oder was sind so die Kennzeichen oder die Merkmale für vielleicht auch aus Elternperspektive?
Also ein ganz wichtiges Merkmal ist sozusagen, wie ist mein Kind im Alltag drauf? Also wie hat es sich vielleicht verändert in der letzten Zeit? Kann ich da wirklich über einen längeren Zeitraum was beobachten? Zum Beispiel das Hobby, was es bisher betrieben hat. Ist das noch genauso vorhanden? Trifft es sich immer noch mit den Freunden, die es vorher getroffen hat und so weiter und so fort? Also solche harten Faktoren wirklich, die ich als Elternteil vielleicht bis zu einem gewissen Grad beobachten kann. Das kann natürlich immer viele Umstände haben, ne? Was ich, der Freund oder die Freundin ist auf einmal nicht mehr da, weil man hat sich gestritten und so weiter und so fort. Aber Eltern, glaube ich, kriegen das, wenn sie wirklich achtsam sind und hinschauen, durchaus raus sozusagen. Wo ist hier der Hase im Pfeffer, so nach dem Motto. Also das Verhalten im Alltag, wie entwickelt sich das? Merke ich, das wäre so ein zweiter Punkt, dass mein Kind mich zunehmend belügt oder vielleicht nicht die Wahrheit erzählt, wenn ich es auf sein Spiel oder insgesamt Social Media, Medienkonsum anspreche. Ne? Also wie lange warst du online? Ja, eine halbe Stunde, Papa. Und in Wirklichkeit finde ich dann raus, okay, es waren 3 Stunden. Warum wird hier gelogen? Also aus der Suchtperspektive sage ich jetzt, die Person weiß eigentlich schon, wenn ich jetzt hier die Wahrheit erzähle, ist das ein Verhalten, was von meinen Eltern oder von meinem sozialen Umfeld nicht mehr als adäquat angesehen wird. Und ich ziehe mich dann lieber zurück und was ich lüge oder erzähle zumindest nicht die ganze Wahrheit. Also so ein Schutzmechanismus für mich. Und dann wird es natürlich dann irgendwann schwierig, wenn es mir nicht mehr gelingt, trotz vielleicht schon eintretender oder schon eingetretener negativer Konsequenzen, mein Verhalten zu regulieren. Ne? Also ich nehme mir das vielleicht vor, aber dann ist dann doch das Spiel wichtiger. Ne? Eigentlich müsste ich für die Deutschklausur oder was auch immer lernen, aber ich sage dann, naja, komm, eine Runde geht noch. Ne? Und irgendwann sage ich dann vielleicht auch, ach naja, Schule, was auch immer, Ausbildung ist gar nicht so wichtig. Wer braucht denn das eigentlich? Ich werde Pro-Gamer, was soll's. Ne? Und das sind so die Zeichen, wo ich als Elternteil hellhörig werden sollte. Ja, wir hatten es vorhin, die Zeit, die Dauer sozusagen, die Spiele, die kann auch einen Hinweis geben. Natürlich, wenn ich da ein Kind habe, was 10 Stunden jeden Tag spielt, dann sollte ich als Elternteil vielleicht auch mal die Augen aufmachen und sehen, okay, hier läuft was schief. Aber es gibt keinen ganz konkreten Kippmoment, wo man sagen könnte, okay, diese Zeit ist unbedenklich und dann danach ist alles schick.
Also die Dosis macht das Gift, um es ganz plakativ vielleicht auszudrücken, auch beim Gaming.
Auch beim Gaming tatsächlich. Mhm. Es ist dann von der Sache her, die Symptome sozusagen, die wir sehen, oder die Kennzeichen eher, nicht die Symptome, ist es dann eigentlich nicht so sehr anders wie bei anderen Suchtformen, die wir haben. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ich mir als Elternteil wirklich gar nicht sicher bin, dann im Zweifelsfall unsere Suchtberatungsstellen fragen. Mhm. Ja. Das kann man anonym machen, das kann man kostenfrei machen, das kann man auch auf telefonischem Wege machen, da muss man nicht hingehen. Und dann hat man vielleicht schon so eine erste Einschätzung, mit der man dann weiter arbeiten kann.
Richtig. Wir wollen das Thema Gaming aber nicht verteufeln oder auch nicht besonders unbedingt nur schlecht dastehen lassen. Es gibt auch durchaus positive Effekte beim Zocken. Steffi, du hast vorhin schon angesprochen,
was Auge-Hand-Koordination kann ich gar nicht, genau.
Kann man aber wahrscheinlich trainieren, wenn man das richtige Spiel spielt, hat das wahrscheinlich auch so einen Trainingseffekt oder das räumliche Denken wird gefördert durch
Problemlösungsstrategien.
Ja, Reflexe, Reaktionen, glaube ich, auch bei Shootern, auch wenn das nicht unbedingt
definitiv
jugendfreundlich ist.
Also im Jugendschutz ist das natürlich ein bisschen an der einen oder anderen Stelle schwierig, ja. Aber natürlich, ich schule damit meine Hand-Auge-Koordination. Aber was wir nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, und das kommt mir manchmal an diesen fachlichen Diskursen auch zu kurz, ist, es ist auch einfach verdammt unterhaltsam. Es macht auch wirklich einfach Spaß. Ja,
selbstverständlich. Ne?
Und es dürfen die Dinge auch einfach mal Spaß machen.
So, ja, ne? Richtig.
Ich kenne mich ja selber auch. Ne? Ich gucke dann immer mit so einem pädagogischen Blick drauf und sage, naja, was kann man ja erst lernen? Aber es muss ja nicht immer unbedingt der Lernfaktor sein, der eine Rolle spielt. Ja. Es darf auch einfach mal Spaß machen. Und etwas, was wir auch noch nicht erwähnt hatten, ist, ich kann mich natürlich auch mit anderen Leuten vernetzen. Was meint ihr, wie viele Eltern mir erzählt haben, dass sie total baff waren, dass ihre Kinder auf einmal Englisch sprechen? Sonst haben die nie Englischvokabeln gelernt oder sich hingesetzt. Und jetzt auf einmal, zack, sind die da online, haben ihr Headset auf und quatschen mit irgendwelchen Leuten auf Englisch rum. Oder mit ihren Freunden sich quasi vernetzen. Hm. In so einem großen Flächenbundesland, wie wir in der MV sind, da kann es auch mal sein, dass ich in der Schule bin mit Leuten, die in einem ganz anderen Dorf wohnen. Dann ist es cool, sich am Nachmittag quasi so zu treffen, wenn das vielleicht an der ganz klassischen Bushaltestelle, wie es bei mir der Fall war, dann irgendwie nicht mehr möglich ist, weil einfach die Entfernungen so groß sind.
Ja, also Koop-Games durchaus auch. Ist das nicht auch was, Zocken gegen Einsamkeit?
Na, ich glaube, dass das auch ein Baustein sein wird. Also wenn wir uns daran erinnern, letztes Jahr Weihnachten gab es den Aufruf, sich zu melden, wenn jemand zu Hause alleine ist, um sich über Facebook, Instagram, wo auch immer zu verabreden, sich zu treffen und manchmal auch nur digital eine Videoschalte irgendwie zu machen. Ich glaube schon, dass dieser Punkt auch einer sein wird. Und wir, die wir damit leben und erst recht unsere Kinder, die damit aufwachsen, werden das als ganz normalen Punkt mit einbeziehen, um Leute zu treffen und eben aus dieser Einsamkeitsspirale herauszukommen. Und aus der Sicht ist das überhaupt nicht zu verteufeln, sondern ganz im Gegenteil, da kommt dieses Flächenland dazu und auf welche Art und Weise man sich trifft. Denn auch Einsamkeit ist ja nur in Anführungsstrichen ein Gefühl. Und wenn man dieses Gefühl spürt, dann ist jedes Mittel recht, um dagegen anzukämpfen, natürlich auch so eins.
Ja, natürlich. Und was wir hier noch als Vorteil haben, anders als ein anderes Angebot, was wir ja auch wahrnehmen könnten, wir reden noch mit einem echten Menschen. Ich könnte ja auch mit einem Chatbot mich austauschen. Wird auch schon sehr, sehr viel genutzt. Snapchat bietet diese Möglichkeiten. Und der ein oder andere nutzt es dann auch wirklich als, ich mache es jetzt ein bisschen polemisch, als Freundeersatz. Also ich kann dann mit jemandem quatschen, der immer verfügbar ist, der vielleicht auch auf mich eingeht. Und hier haben wir jemanden, der wirklich noch real da ist, mit dem ich mich vielleicht dann sogar treffen kann. Mit dem kann ich mich verabreden. Ja. In der Woche passt es nicht, weil die Wege sind zu weit. Aber am Wochenende da machen wir was auch immer.
Also ist die Online-Spielerunde im Altersheim irgendwann mal die Alternative zum Bingo-Abend?
Naja, also WLAN in Altersheimen spielt jetzt schon eine große Rolle. Wir haben ja viele Einrichtungen aus dem Anfang der 90er Jahre. Ja. Da ziehen jetzt Leute ein, die sagen, nee, wie? Ich habe hier kein WLAN, das geht nicht. Also das muss nachgerüstet werden und deswegen denke ich, ist Online-Gaming auch irgendwann der Bingo-Ersatz. Solange man sich zum Kaffee trinken dann immer noch im Gesellschaftsraum trifft, ist das Ganze in Ordnung.
Ja, apropos, wir kommen jetzt mit Blick auf die Uhr zum geselligen Teil.
Ja, für euch gesellig für und für mich wahrscheinlich wahnsinnig peinlich, aber... Ja. Mach mal.
Mal gucken, vielleicht wird es auch unterhaltsam. Also wiederum für uns. Ja, wir kommen zur beliebten Kategorie, die da heißt...
Entweder oder.
Bereit?
Bereit.
Mensch, ärgere dich nicht oder Quizduell?
Oh. Also ich habe bei Mensch, ärgere dich nicht schon die schlimmsten Erfahrungen gemacht, wirklich. Bei wenigen Sachen bin ich so wütend geworden, wie beim Mensch, ärgere dich nicht spielen mit der Familie. Und Quizduell, oh, das ist schon was Tolles, Quizduell.
Ja.
Doch.
Hannover Messe oder Gamescom?
Ich war ja auf beidem dieses Jahr. Ich muss sagen, also die Gamescom hat mich schon beeindruckt, weil das so ein Eintauchen in eine für mich ganz andere Welt ist. Das muss ich zugeben. Manch einer mag jetzt ein bisschen schmunzeln und sagen, hahaha, das ist meine Welt jeden Tag. Aber mich hat das schon beeindruckt.
Okay. E-Sport oder Fitnessstudio?
Für mich selber Fitnessstudio. Allerdings muss ich als Sportministerin auch sagen, E-Sport ist genauso ein Thema, dass wir auch diskutieren müssen. Ich kenne sehr viele Sportler, die über den E-Sport dann zu einer tatsächlichen Sportart gefunden haben und umgedreht. Also dieses E-Sport hat nichts mit Bewegung zu tun und das muss verteufelt werden. Das ist ganz, ganz altbacken. Also unsere Vereine sind da an der einen oder anderen Stelle schon so gut dabei, auch neue Mitglieder zu finden, die dann auch später am Spielfeld stehen oder eben auch ihre Karriere im E-Sport machen. Also das ist schwer zu entscheiden. Für mich selber wäre aber eher das Fitnessstudio noch das.
Das ist doch mal eine Podcast-Folge, ne? E-Sport?
Haben wir noch
gar nicht gehabt, ne?
Nee, Mensch. Also das bietet sich wirklich mal an.
Lootbox oder rubbellos?
Also, da wir die Lootboxen ja gerade sehr kritisch angucken und beim rubbellos schon der Jugendschutz gewährleistet ist, ich kann mir das rubbellos ja auch nur kaufen ab 18, rubbellos.
Krieg oder Frieden?
Na, heute Christian Krieg, sonst immer Frieden.
Spiele, ja, bei Spielen sind wir UNO oder NATO.
Oh Gott. UNO. Wir wollen ja spielen. UNO.
Ja, sehr schön. Zocken mit dem Sohn oder Disco mit der Tochter?
Oh, ich muss ja entweder oder sagen.
Genau.
Also, ohne jetzt mich für eines der Kinder zu entscheiden, würde ich eher von der Tätigkeit ausgehen, da ich ja beim Zocken, wie gesagt, ein Totalausfall bin, aber gut und gerne tanzen kann, wahrscheinlich die Disco mit der Tochter.
Okay, das geht in Ordnung.
Ja, aber ich würde natürlich in die Disco meinen Sohn auch mitnehmen, so ist nicht.
Ja, ob er darauf Bock hat.
Ja, meine Tochter ist beim Zocken allerdings genauso ungeeignet wie ich, also von daher geht das nur so rum.
Okay. Gut, wir sind leider am Ende. Wahrscheinlich hätte man noch unendlich viel mehr dazu sagen können, aber es gibt ja weiterführende Links, die wir gerne auch bereitstellen. Lacoste wäre so einer.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Da findet man auch direkt die ganzen Hilfe- und Anlaufstellen sozusagen, wo ich mich informieren kann, ob ich nur Betroffener bin oder Angehöriger. Das ist definitiv hilfreich und ich empfehle Eltern auch immer die Webseite vom Spieleratgeber der Kollegen aus NRW, also spieleratgeber.nrw.de. Dort werden Spiele nochmal, anders als bei der USK, aus einem pädagogischen Blickwinkel so angeschaut und gesagt, okay, wir gucken uns das an, vielleicht welche Mikrotransaktionen sind darin eingebaut, welche Verhaltensweisen werden da gefördert. Und dann gibt es wirklich so ein kleines, so eine kleine Zusammenfassung und auch für den kompletten Laien so ein Glossar von Begriffen, von Themen, zum Beispiel Lootboxen oder andere Dark Patterns, haben wir heute nicht drüber geredet sozusagen oder nur angeschnitten. Lootboxen ist ein Thema in diesem Bereich, aber wir haben ja noch ganz andere Sachen tatsächlich, die auch noch auf uns als Spieler oder auf die Kinder und Jugendlichen einwirken. Mhm. Und das ist ein tolles Angebot, wie ich finde, wo man sich als Fachkraft, aber auch als Elternteil so ein paar erste Infos holen kann und manchmal sogar ein paar Videos oder Fotos, damit ich mal einen Eindruck habe. Weil wenn ich auf dem Schulhof stehe als Lehrkraft, sagen wir mal, und dann kommt so ein Jugendlicher und sagt, ja, ich spiele jetzt Fortnite, dann denke ich, aha,
und jetzt? Was ist das eigentlich? Genau, ja.
So.
Okay. Und die Gaming-Szene unter sich, finde ich, ist auch sehr, sehr darauf bedacht. Also ich kann mich an ein, zwei Spiele erinnern, die dann irgendwann mal boykottiert wurden, weil man nur noch weitergekommen ist, indem man richtiges Geld und Lootboxen und Ähnliches genutzt hat. Also auch da gibt es ja Fachzeitschriften, die da auch interessant sind und aufklären.
Okay, wir haben eine Menge bereitgestellt, eine Menge erzählt. Jetzt müssen wir leider Tschüss sagen. Danke fürs Mitmachen an Christian Krieg.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein.
Und dann sind wir erstmal raus und sagen danke fürs Zuhören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.